Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich wage mal zu behaupten, die wenigsten dürften auf Anhieb erkennen, wohin diese Musik gehört. Ich habe sie heute auch zum ersten Mal gehört. Es ist die Nationalhymne von Burkina Faso in Westafrika. 20 Millionen Einwohner, gelegen zwischen Mali, Niger, Benin, Togo, Ghana und der Elfenbeinküste. Gefühlt weit, weit weg. Aber Terror islamistischer Milizen bedroht die ganze Region. Deutschland will helfen. Deshalb macht Außenminister Heiko Maas heute in Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou Station. Gestern war er noch in Sierra Leone. Danach wird er in Mali erwartet. Im Regierungsflieger mit dabei ist mein Kollege Klaus Remmer. 3 Länder in 5 Tagen, ein unerbittlicher Zeitplan. Wie geht das? Was bringt das? Darüber sprechen wir heute. Und mit meiner Kollegin Silke Dittrich in Neu-Delhi darüber, wie gefährlich es werden kann, wenn sich im Konflikt um Kaschmir gerade wieder mit Indien und Pakistan 2 Atommächte gegenüberstehen. Deutschlandfunk, der Tag, heute mit Jasper Barenberg.
Diplomatie der vergangenen Jahre. Heiko Maas wird bis Freitag 3 Länder besuchen, alle in unterschiedlichen Entwicklungsphasen und damit auch mit jeweils anderen Herausforderungen für das Krisenmanagement, so ein Sprecher des Auswärtigen Amts.
Sierra Leone ist Beispiel nachhaltiger Konfliktbewältigung dank massiver VN-Unterstützung. In Burkina Faso sieht sich das Land vielen Herausforderungen gegenüber. Es ist Ziel der internationalen Gemeinschaft und auch Deutschland, Abgleiten in den grenzüberschreitenden Sahelkonflikt zu verhindern. In Mali wiederum engagieren sich viele regionale Akteure, die Europäische Union und die Vereinten Nationen bei Friedenssicherung, Terrorbekämpfung und Stabilisierung.
Das Beispiel Mali zeigt aus Sicht der Bundesregierung.
So hat mein Kollege Klaus Remme über die anstehende Reise von Außenminister Heiko Maas berichtet, bevor er dann mit anderen Journalistinnen und Journalisten in Berlin an Bord der Regierungsmaschine gegangen ist. Vorne sitzt dann der Minister mit seinen Mitarbeitern. Hinten bekommen die Vertreter der Medien das Programm in die Hände gedrückt, Termine, Hintergrundinformationen, einen Zeitplan für Sierra Leone, für Burkina Faso, schließlich für Mali. Heute also ist Klaus Remme in einem Hotel in Ouagadougou aufgewacht. Klaus, hallo.
Grüß dich, hallo. Hallo Jasper.
Wo erreiche ich dich denn gerade jetzt?
Also ich bin jetzt hier gerade im Büro der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und wir sind praktisch vor einem Hintergrundgespräch, wo man uns ein wenig in die Lage des Landes einweisen will. Wenn ich sage wir, dann sind das vielleicht acht Journalisten, die mit dem Außenminister gereist sind. Die Pressekonferenz mit dem Außenminister Burkina Fasos, die liegt gerade hinter uns. Das heißt also, wir konnten Fragen stellen, es wurden Statements abgegeben. Das ist so der übliche Rahmen, nachdem der Gast aus Berlin in diesem Falle entweder mit dem Amtskollegen oder sogar mit dem Staatspräsidenten von Burkina Faso gesprochen hat. Heiko Maas hat beides hinter sich.
Eine Begleitung im Pressetross des Außenministers. Heißt das auch, dass man als Kollege damit zurechtkommen muss, sich in einem sehr engen Korsett zu bewegen?
Ja, das ist sicher so. Also ich reise jetzt mit den Außen- und Verteidigungsministern seit 7 Jahren inzwischen. Ich musste kurz mal nachrechnen.
Ja, so lange ist es schon.
Und das ist einfach sehr, sehr abhängig vom Ziel. Es ist abhängig von den technischen Gegebenheiten, was die Berichterstattung angeht. Aber es ist immer das Gleiche, nämlich dass der Zeitplan natürlich getaktet ist. Und auch wenn es Entwicklungen gibt auf diesen Reisen, immer wieder einmal, sei es durch Schlagzeilen, sei es dadurch, dass Gesprächspartner plötzlich nicht zur Verfügung stehen, das Programm geändert wird. Auf diese Dinge muss man sich einlassen. Aber im Prinzip ist das hier eine geschlossene Gruppe, die von Termin zu Termin eilt.
Ist es dein erstes Mal in Burkina Faso eigentlich?
Wir landeten gestern Abend spät und plötzlich, und das sind mitunter Momente, wo man denkt, hier warst du schon mal und versuchst dich zu erinnern, weil du Gebäude erkennst oder eine Hotellobby oder einen Raum der Pressekonferenz, wo du denkst, hier habe ich doch schon mal gearbeitet, kurz. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Möglicherweise war ich mit Frank-Walter Steinmeier, als der Außenminister war, mal hier. Sicher war ich in Sierra Leone das erste Mal gestern, denn es stellte sich heraus nach Recherchen an beiden Hauptstädten, dass noch nie ein deutscher Außenminister in Sierra Leone war und Heiko Maas insofern also eine Premiere feierte.
Dann lass uns einen Augenblick bei Sierra Leone bleiben, der erste Station auf der Reise. Im Vorfeld hat es ja geheißen, das Land hat 10 Jahre Bürgerkrieg hinter sich und jetzt geht es vor allem darum, um Unterstützung nach diesem blutigen Bürgerkrieg. Was wurde dort vereinbart?
Ja, das Land hat noch etwas Weiteres hinter sich. Die Bürgerkriegswunde, die klafft immer noch. Das ist so. Das ist ein Bürgerkrieg, der in den 90er Jahren viele, viele Opfer gefordert hat, enorme Probleme mit sich gebracht hat, zum Beispiel Stichwort Kindersoldaten. Es hat aber dann in den Jahren des Wiederaufbaus, der Versöhnung in den Jahren 2014, 2015 Ebola gegeben und kaum ein Land war so stark betroffen wie Sierra Leone. Es sind wiederum viele Menschen zu Tode gekommen und das Ergebnis sind unter anderem viele Waisenkinder, die keine Eltern haben. Und wenn wir in Sierra Leone über ein Problem gestern geredet haben, dann war es sexuelle Gewalt, vor allen Dingen sexuelle Gewalt gegen Minderjährige. Und da verstärken sich diese Problemkreise, über die ich gerade gesprochen habe, gegenseitig. Das Ergebnis ist, dass Anfang Februar der Staatspräsident von Sierra Leone den Notstand ausgerufen hat, weil die sexuelle Gewalt eskaliert.
Und dann stelle ich mir jetzt gerade vor, also du hast einen Tag Zeit, um all das aufzunehmen, um all das für dich zu verarbeiten, um daraus deine Schlüsse zu ziehen für die Berichterstattung. Und dann landest du einen Tag später in Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso, und musst dich mit ganz neuen Problemen beschäftigen. In diesem Fall nämlich ein armes Land, was zudem noch in Gefahr steht, in einen regionalen Konflikt verwickelt zu werden.
Ja, das ist so. Und gleichzeitig ist natürlich die Ebene darüber immer die Frage, warum bin ich hier? Ich bin natürlich nicht hier, weil ich das hier interessant finde, sondern weil der Bundesaußenminister hier ist. Der will was, der sucht sich die Länder auch gezielt heraus. Westafrika steht eng in Zusammenhang mit seiner Strategie für Deutschland im Sicherheitsrat als nichtständiges Mitglied. Im April gibt es den deutschen Vorsitz. Zum Beispiel will Maas das Thema sexualisierte Gewalt auf die Tagesordnung setzen im Sicherheitsrat, auch deshalb der Besuch in Sierra Leone. Burkina Faso, wo wir jetzt sind, anderes Thema. Hier drängt das Thema Sicherheit rein und es drängt wahrhaft grenzüberschreitend rein. Wenn wir morgen in Mali sind, wird das noch einmal stärker akzentuiert. Der islamistische Terror, der arbeitet hier über Grenzen hinweg. Mali war ein Fall, wo Frankreich und jetzt inzwischen ja auch seit Jahren Deutschland die Initiative ergriffen haben, aktiv wurden, militärisch präsent sind. Ich habe das Gefühl, das will man hier vermeiden und hofft, dass es noch nicht zu spät ist, denn die Sicherheitslage verschlechtert sich zusehends.
Ist ein wenig Spielraum in einem solch eng getakteten Besuchsprogramm doch tatsächlich eigene Eindrücke zu sammeln, eigene Informationen zu besorgen?
Ich denke ein bisschen nach. Natürlich sind da Eindrücke, die, sagen wir mal, nicht in das strenge politische Programm gehören. Gerade wenn ein Außenminister nicht das 20. Mal, sagen wir, in Washington oder in Kiew ist, sondern das erste Mal in einer Hauptstadt wie Freetown, dann wird natürlich versucht, ihm auch einen Eindruck vom Land, von der Stadt, von den Leuten zu vermitteln. Das heißt, wir haben dann gestern ein Treffen gehabt mit der Bürgermeisterin von Freetown, die uns durch einen landesüblichen Markt geführt hat, an ein paar Denkmälern vorbei, die die Geschichte des Landes symbolisieren. Das sind Eindrücke, die nimmt man mit. Klar kann man sagen, das sind flüchtige Eindrücke, aber man bekommt mit, wie der Minister agiert, im Gespräch mit der Bürgermeisterin. Man lernt ein paar Leute kennen, die mit ihr zusammenarbeiten. Wir hatten gestern dann Nachmittagsgelegenheit, wo es dann noch eine Stunde lang mit Menschenrechtsaktivistinnen darum ging, dieses Thema familiäre sexuelle Gewalt zu erörtern, auch aus einer Aktivistenperspektive heraus, nicht nur aus der Politikerszene. Und das sind Eindrücke, die nimmt man mit. Das ist in Burkina Faso hier nicht sehr viel anders. Der Tag begann heute mit einem Schulbesuch, einer Schule, die von Berlin unterstützt wird, wo relativ viele Kinder Deutsch lernen. 80.000 sind es landesweit. Und das sind Eindrücke, die kontrastieren das Bild ein bisschen neben den Pressekonferenzen, die sich ziehen können, die mit natürlich Floskeln geprägt sind und wo es immer wieder auch um Geld geht, um Unterstützungsleistungen. Ja, also es gibt die Sicherheitstruppe G5 heißt sie, die für 5 Länder hier verantwortlich ist, von den Armeen hier gestellt wird. Das muss finanziert werden. Da ist Berlin mit dabei. Heute gab es 46 Millionen Euro zusätzlich für Stabilisierungsmaßnahmen, wie es allgemein hieß. Da ging es um Grenzsicherung. Also es ist ein ganzer Korb von Eindrücken, der sich abends, wenn man dann zurück im Hotel ist und versucht, den Tagesbericht zum Beispiel für die Frühsendungen zu schreiben, mischt. Und man hofft dann, dass man einen, naja, 3, manchmal 4, manchmal 5 Minuten Kondensat bietet.
Und unter dem Strich, wenn ich mir nochmal vor Augen führe, jetzt in diesem Fall allein 3 Länder in nur 5 Tagen und es ist beileibe nicht das erste Mal, dass der Außenminister in Afrika unterwegs war, kann man unter dem Strich sagen, die deutsche Außenpolitik, die Bundesregierung insgesamt ist so aktiv in Afrika wie noch nie zuvor?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Das ist ein ganz klares Ergebnis der Jahre 2015, 2016. Das ist klassische Fluchtursachenbekämpfung. Das ist die Verbindung von zivilem, militärischem, diplomatischem, wirtschaftlichem Engagement. Das soll strukturiert vorangebracht werden. Hier in Burkina Faso und morgen in Mali, wenn wir auf die Bundeswehrsoldaten in Gao oder aber außerhalb der Hauptstadt Bamako, wo sie Ausbildung der malischen Streitkräfte voranbringen, besuchen, dann wird sehr, sehr deutlich, dass in diesem Falle, in diesen beiden Ländern, der Sicherheitsaspekt ganz, ganz vorn steht.
Bedrohlich genug klingt ja, was wir seit Tagen aus Kaschmir hören. Und dass sich seit jeher schon Indien und Pakistan bis aufs Blut streiten. Vor 2 Wochen ein Selbstmordanschlag im indischen Teil. Mindestens 40 Menschen starben. Daraufhin hat jetzt das indische Militär nach eigenen Angaben mit einem Luftschlag auf ein islamistisches Terrorcamp auf pakistanischer Seite geantwortet. Schon ruft Pakistans Regierungschef die Menschen im Land auf, sich für alle Eventualitäten zu wappnen. Und das kann eigentlich nur Krieg heißen oder Krieg meinen. 2 davon gab es schon um Kaschmir in der Vergangenheit. Wie gefährlich ist es also, wenn sich 2 Atommächte gegenüberstehen? Das wollte ich von Silke Dittrich im ARD-Studio in Neu-Delhi wissen.
Es wirkt auf jeden Fall gefährlich. Also eben, wenn ich das jetzt irgendwie runterspielen würde, dann würde dem das, glaube ich, nicht gerecht werden. Weil es ist immer heiß zwischen den beiden Erzrivalen, Pakistan und Indien. Aber es kommt eben immer mal wieder zwischendurch tatsächlich auch so zu Eskalationen. Und ich finde, dass man jetzt definitiv schon von einer Eskalation sprechen kann. Das sind ja eigentlich die ersten Luftangriffe seit 1971, die auf pakistanischem Boden stattgefunden haben. Obwohl man da auch wieder sagen muss, Indien spricht jetzt hier nicht von einem Angriff, sondern die sagen, und das klingt fast ironisch, ehrlich gesagt, von einem nicht militärischen Präventivschlag. Also aus Indiens Sicht war es Notwehr, weil es angeblich Hinweise gab, dass es wieder zu Terrorangriffen von pakistanischer Seite kommen würde. Aber alles, was auf der anderen Seite dann stattfindet, ist natürlich richtig, richtig heikel.
Klingt auch ein bisschen wie ein Widerspruch, ein nicht militärischer Präventivschlag.
Ja, auf jeden Fall. Also was Indien definitiv vermeiden wollte in dem Fall, war zu sagen, wir haben Pakistan angegriffen. Das wäre ja eigentlich nichts anderes, als eine Kriegserklärung sozusagen abzugeben. Und daran kann ehrlich gesagt Indien jetzt auch nicht unbedingt interessiert sein, weil diese beiden Mächte hier sind Atommächte. Also die sind nicht nur bis an die Zähne beide bewaffnet und haben hochmilitarisiertes Militär, sondern eben auch Atombomben. Und das will eigentlich keiner, dass sich da die Spirale so hochdreht, dass es irgendwann mal dazu kommen würde, dass da irgendeiner von Gebrauch macht.
Wie wird denn dieser Konflikt von Tag zu Tag in der Öffentlichkeit diskutiert in beiden Ländern? Spielt das eine wichtige Rolle in den Nachrichten, in Gesprächen?
Auf jeden Fall. Also heute war das natürlich, sehe ich nichts anderes und das auf beiden Seiten. Wir haben hier pakistanisches Fernsehen, was wir auch noch über Satelliten empfangen. Ich gucke meistens hier in Neu-Delhi natürlich indisches Fernsehen. Es ist das absolute Top-Thema. In allen sozialen Netzwerken gibt es kein anderes Thema als diesen Angriff. Und das ist ehrlich gesagt jetzt fast schon seit 2 Wochen so, weil da gab es ja diesen großen Anschlag in Kaschmir auf indische Soldaten, wo 46 indische Sicherheitskräfte gestorben sind. Und seitdem war das schon so eine ganz komisch angespannte Situation hier, weil da gab es immer so ein bisschen den Krieg der Worte mit Vergeltung und das müssen wir uns doch da wehren. Und das eskalierte so in den Medien und jeder hat im Prinzip eigentlich nur darauf gewartet, was jetzt eigentlich genau passieren wird. Wie groß das ist, wie sehr der indische Premierminister, der hier wahnsinnig unter Druck steht gerade, weil bald sind Wahlen. Und das ist auch nochmal so ein bisschen schräg in Indien. Es ist auf jeden Fall, kommt es gut an, wenn er der Mann der harten Hand ist und der Mann der Stunde sein kann und sagen kann, wir hauen diesen Terroristen jetzt mal richtig eins auf den Kopf sozusagen und wir heben diese Terrorcamps aus. Selbst wenn das auf pakistanischem Boden ist, von indischer Seite her ist das auf jeden Fall gewollt und kommt gut an.
Und diesen Krieg der Worte, gibt's den auch, ich sag mal, außerhalb des ARD-Studios in deinem Umfeld, wenn du unterwegs bist in Neu-Delhi?
Im Moment. Heute war ich natürlich fast nur hier im Studio und musste die ganze Zeit berichten. Deswegen habe ich hier noch gar nicht so viel mit vielen anderen Leuten gesprochen. Aber auch schon in den letzten 2 Wochen mit den Kollegen, wenn wir darüber gesprochen haben, war hier ganz klar, also von uns aus kann es auch Krieg geben. Weil was anderes versteht Pakistan nicht und verstehen auch diese Terroristen nicht. Die sind ja diejenigen, die ganze Zeit das aufrühren oben in Kaschmir. Und deswegen kann es nur eine militärische Antwort geben. Und ansonsten, ehrlich gesagt, versuche ich eigentlich häufig, wenn ich irgendwie beim Abendessen bin, ich bin ja auch manchmal in Pakistan, aber auch hier in Indien, komplett das Thema Kaschmir zu vermeiden, weil das ein so lang anhaltender, schwelender Konflikt ist zwischen diesen beiden Ländern und da gibt es überhaupt nichts Graues. Es gibt keinen, der sagt, könnte man eventuell so lösen oder so lösen. Es ist nur schwarz und weiß, jeweils von der jeweiligen Seite. Die sind total verbissen, wenn es um dieses Thema geht und sagen dann auch oft zu mir, du als Ausländerin kannst das ja gar nicht beurteilen, wenn man versucht dann in der Mitte so eine kleine diplomatische Kraft zu sein quasi. Also es hat schon einige Abende versaut, das Thema Kaschmir, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich werde das von alleine mit Sicherheit nie mehr ansprechen.
Da gibt es ja auch andere Konflikte auf der Welt, wo man Ähnliches erlebt, wenn man da mit Leuten auf unterschiedlichen Seiten darüber spricht. Kannst du so etwas beschreiben wie einen Nullpunkt für diesen Konflikt? Wo ist der Kern?
Der Kern liegt lange, lange zurück. Es ist eigentlich, ehrlich gesagt, ja, seit über Jahrzehnten. Indien und Pakistan sind voneinander getrennt worden oder sind unabhängig geworden. Und seitdem schwelt eigentlich dieser Konflikt, weil der Bundesstaat Kaschmir am Anfang noch zu keinem der beiden Länder gehörte. Und dann wurde Kaschmir aufgeteilt. Da gab es dann ja auch schon 2 Kriege darüber. Und das, würde ich mal sagen, war eigentlich sozusagen die Stunde Null. Gehört es zu Pakistan oder gehört es zu Indien? Indien, ein säkularer Staat. Pakistan, eher eine islamische Republik. Es leben weitaus mehr Muslime in Kaschmir. Deswegen sagt Pakistan natürlich, ist es eigentlich, gehören die zu uns. Indien sagt aber nein, gerade weil wir doch ein säkularer Staat sind, wollen wir hier ja alle vereinen, sowohl Muslime als auch Hindus als auch andere Religionen. Und seitdem ist das ein riesiger Zankapfel. Und ehrlich gesagt wird es nicht besser. Es gibt immer mal so Phasen, wo man denkt, oh, da gibt es so eine ganz kleine Annäherung zwischen den hohen auf politischen Ebenen. Aber die Kaschmiris, wenn man sie mal selber fragt, ehrlich gesagt, die wünschen sich mittlerweile ganz viele eigentlich fast nur nach einer Unabhängigkeit. Früher gab es da viele, die gesagt haben, ja, dann doch lieber Richtung Pakistan. Aber im Moment ist es eigentlich eher so, dass die sich auch hier im indischen Teil zum Teil besetzt fühlen, weil da hunderttausende Soldaten einfach sind, die da seit Jahren sozusagen ja fast mit in die Wohnzimmer gehen von den Kaschmiris und sich keiner da so richtig frei bewegen kann. Und es gibt den Vorwurf von der indischen Seite, der mit Sicherheit auch was Wahres hat, dass Pakistan das immer wieder schürt, dass es da Terrorgruppen gibt und dass sie einfach dann Geld rüberschicken und Waffen und die Leute auch so ein bisschen brainwashen. Aber auf der anderen Seite muss Indien mittlerweile auch akzeptieren, dass es echt auch einen Homegrown-Terror da gibt. Und das liegt unter anderem definitiv auch mit daran, dass ganz viele Jugendliche, die da aufgewachsen sind, nichts anderes kennen als überall nur Soldaten um sich herum.
Jetzt sagst du, es wird nichts besser, sondern es wird eigentlich alles immer nur noch schlimmer. Warum ist es denn über diese lange Zeit nie gelungen, eine politische Lösung zu finden, die dann für beide Seiten irgendwie akzeptabel ist?
Ich glaube, weil es einfach komplett außer Frage steht, dass irgendeiner anerkennt, dass Kaschmir entweder komplett zu Pakistan oder komplett zu Indien gehört, weil das ist im Prinzip das, was beide beanspruchen. Und dann gibt es ja nur so eine de facto Grenze zwischen den beiden Ländern und selbst die würde keiner offiziell eigentlich anerkennen wollen. Das heißt also, der Grundkonflikt ist da, Pakistan sagt, es ist unsers, Indien sagt, es ist unsers. Da kommt sogar noch ein dritter Player eigentlich sogar mit dazu, nämlich China hat auch noch einen kleinen Teil da oben. Das heißt, da sind 3 große Mächte, die darum kämpfen und keiner ist bereit zu sagen, okay, gebe ich hier irgendwie mal klein bei, weil das für alle einfach undenkbar ist. Wenn ich hier mit den indischen Kollegen spreche, einer hier meiner Kollegen, der ist Mitte 50 und der sagt, nie im Leben werde ich noch in meinem Leben erleben, dass es da zu irgendeiner Einigung kommt.
Und du hast auch gesagt, dass sehr viele Soldaten in Kaschmir stationiert sind. Muss man sich das so vorstellen, dass auf beiden Seiten jetzt Truppen bis an die Zähne bewaffnet entlang einer Demarkationslinie stehen? Oder wie müssen wir uns das denken?
An dieser Line of Control, wie sie heißt, definitiv, weil das die beiden Staaten voneinander abgrenzt sozusagen. Und da ist natürlich auf jeden Fall eine militärische Hochsicherheitszone. Allerdings sind es ja auf der indischen Seite fast 700.000 indische Soldaten, die sowieso regulär seit Jahren in Kaschmir stationiert sind. Jetzt am Wochenende sind noch mal weitere
700.000.
Ja, sind noch mal 10.000 mit dazugekommen. Das heißt, das ist ohnehin immer eine Zone, in die man reinkommt, wo man denkt, das ist eigentlich eine Kriegszone hier, weil man diese, das sind nicht nur Soldaten, das sind natürlich auch Polizisten und das sind Paramilitärs, aber man sieht unglaublich viele Menschen mit Uniformen, die tagtäglich einfach das Bild prägen von Kaschmir, ja.
Fällt dir irgendjemand ein, der die beiden Seiten zügeln könnte und möglicherweise auf den Weg bringen zu einer politischen Lösung?
Die Hoffnung ist ja oft so, dass man denkt, die Vereinten Nationen, und die haben tatsächlich auch mal eine große Rolle gespielt. Das war eigentlich auch kurz nach der Unabhängigkeit. Die haben eigentlich gesagt, es müsste in Kaschmir ein Referendum, also eine Volksbefragung geben. Und die sollten dann mal feststellen, was die Kaschmiris eigentlich tatsächlich wirklich wollen. Dieses Referendum hat bis heute nicht einmal stattgefunden. Und jetzt ist es aber so weit, dass die Vereinten Nationen vor kurzem erst noch Indien sogar kritisiert haben und gesagt haben, was ihr da oben macht mit dem ganzen Militär und den ganzen Soldaten. Das sind Menschenrechtsverletzungen. Das kann man gar nicht anders benennen. Das fand Indien natürlich nicht besonders lustig und denkt jetzt eher so, boah, also die Vereinten Nationen, wenn die uns hier so kritisieren und das an so einem ganz, ganz wunden Punkt. Da möchte weder Pakistan noch Indien jemals kritisiert werden, weil sich beide natürlich immer absolut komplett im Recht fühlen. Da können, glaube ich, selbst die Vereinten Nationen nicht mehr vermitteln. Dann würde man vielleicht noch denken, China als Großmacht dann daneben und denen gehört ja quasi auch ein Teil von Kaschmir. Aber das würde auch nicht funktionieren, weil China ist ein großer Rivale von Indien, ist aber der große Freund von Pakistan quasi. Das heißt also, Indien würde überhaupt nicht darauf hören wollen, was China da jetzt für konkrete diplomatische Vorschläge hat. Deswegen ist es auch so kompliziert. Wer von außen könnte die beiden da mal beruhigen? Und da würde mir ehrlich gesagt keiner einfallen.
Deutschlandfunk, der Tag. Ouagadougou und Kaschmir waren an diesem 26. Februar 2019 unsere Schauplätze. Morgen, denke ich, hat Hanoi gute Chancen, wenn dort Donald Trump seinen guten Freund Kim treffen wird. Mein Name ist Jasper Barenberg. Tschüss.